Facettenreiches Sultanat. Oman, der Reisepodcast.
Hallo und willkommen zu einer weiteren Episode des Oman Reisepodcasts. Ich bin Henry Barchet und in dieser Episode möchte ich Ihnen die Gebirgslandschaften des Sultanats näher vorstellen. Mein Gast dazu ist Jutta Lemke. Sie ist eine bekannte Reisejournalistin, deren Reportagen unter anderem in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und vielen weiteren Publikationen in Deutschland erscheinen. Hallo Jutta, schön, dass du in dieser Folge mit dabei bist.
Ja, hallo, danke, dass ich eingeladen wurde und vom Oman erzählen kann.
Jutta, du hast Oman bereist und dabei die Gebirge des Landes kennengelernt. Eines ist das Hajar-Gebirge. Kannst du uns kurz beschreiben, wie man sich dieses Gebirge vorstellen muss?
Ja, das Hajar-Gebirge, das ist eigentlich ganz anders, als wir erstmal denken. Also hat nichts mit unseren Alpen zu tun. Das zieht sich ja über circa 450 Kilometer von Nordwesten nach Nordosten im Norden des Oman. Und ja, ich würde mal sagen, es ist vor allem unglaublich karg. Also es stemmt sich in die Höhe und man ist einfach nur beeindruckt, wenn man das sieht mit Schluchten, so als hätte jemand mit einer Säge da ins Gebirge reingeschnitten. Ist wenig bewachsen, wenn man genauer hinguckt, dann schon. Also man hat da etliche Sträucher und wenn man durchfährt, ja, das hat so was Magisches, weil man ständig anfängt zu überlegen, was diese Felsformationen jetzt eigentlich bedeuten könnten. Sind das jetzt Fabelwesen oder sind das Nonnen mit wehenden Kutten. Also man kann sich da richtig rein verlieren. Und es stemmt sich ja auch bis über 3000 Meter in die Höhe, also schon recht eindrucksvoll, eben mit diesen Schluchten, den Wadis. Also Wadis sind ja so Trockenbetten, die sind quasi reingeschnitten in das Gebirge durch das Wasser.
Spektakuläre Landschaften also. Du warst dort unterwegs. Auf welchen Routen kommt man nun in diese Berge?
Also es gibt eigentlich relativ viele Routen. Eins der bekanntesten ist eigentlich der Jabal al-Aqda. Jabal heißt ja Berg, al-Aqda heißt grün. Also der grüne Berg, etwas, was man erstmal nicht erwartet, ist von Maskat, der Hauptstadt, erreichbar in ungefähr 2 Stunden, also gar nicht so arg weit. Und zwar über eine sehr gut asphaltierte Straße, die sich in Serpentinen da nach oben windet. Unten gibt es einen kleinen Checkpoint, da wird gecheckt, ob man mit einem Allrad unterwegs ist. Das ist da Voraussetzung. Man versteht es nicht ganz, weil die Straße so gut ist, dass man wirklich meint, man könnte auch mit dem Fahrrad hochfahren. Aber es ist eben sehr steil und wohl vor allem dann fürs Runterfahren braucht man eben auch die entsprechenden Bremsen. Also man fährt auf diesen Jabal al-Aqda. Oben gibt es ein großes Plateau, das heißt Zeig-Plateau. Da gibt es auch Siedlungen, das ist ein kleines Örtchen quasi. Da haben auch die Omanis zum Teil ihre Wochenendhäuser. Und eine kleine Anekdote ist vielleicht, da gibt es ein Hotel, das Anantara Hotel, mit einem gläsernen Steig, der hinausführt, also über die Abbruchkante, die sich da so gefühlt viele hundert Meter nach unten abbricht. Und dort hat wohl auch Lady Di mit ihrem Charles damals schon gestanden, allerdings bevor das Hotel da war. Und da kann man sich dann vorstellen, dass man genau wie die beiden da runterguckt und diese wahnsinnige Landschaft anschaut. Also neben den Einschnitten sieht man auch kleine Bergdörfer, die sich da an die Felsen kleben. Und gerade wenn man morgens dort ist und die Sonne aufgeht, dann hört man von unten Hähne krähen und merkt, dass das Leben erwacht. Und man merkt, dass es eben keine tote, karge Landschaft ist, sondern dass dort wirklich Menschen leben.
Der höchste Berg in Oman ist aber der Jabal Shams, der Sonnenberg mit über 3000 Metern. Wie sieht's dort aus? Hast du den auch bei deinen Omanreisen besucht?
Ja, der Jabal Shams, der überragt das Hajar-Gebirge mit seinen mehr als 3000 Metern als höchster Berg Omans und heißt übrigens Sonnenberg, weil er durch seine Höhe die ersten Sonnenstrahlen einfängt, die den Oman treffen, wenn der Tag anbricht. Die Gipfelregion kann man nicht erwandern, das ist militärisches Sperrgebiet, aber rund um den Jabal Shams bieten sich wirklich traumhafte Wege an. Einer der bekanntesten ist der Balkan Walk. Ja, ein bisschen anspruchsvolle Wanderung, allerdings ohne große Höhenunterschiede. Von einem kleinen Dorf steigt man etwas herab und wandert dann auf der Höhe mit dem Blick in ein tief eingeschnittenes Wadi entlang. Da geht es etwas auf und ab und man hat die ganze Zeit diesen spektakulären Blick auf die Gipfel. Und am Ende dieser Wanderung wartet dann noch eine Überraschung. Dort war nämlich bis in die 70er Jahre ein Dorf. Da sieht man noch die Reste alter Lehmhütten, Lehmhäuschen, die in die Felsen gebaut wurden. Und das Dorf war deswegen möglich, weil etwas oberhalb eine Quelle vorhanden ist. Und wenn man dort an diese Stelle kommt, dann sieht man das Wasser von oben hinunterperlen und kann sich da wunderbar erfrischen und seine Wasserflaschen auffüllen. Und das Wasser führt auch dazu, dass es da so einen kleinen Paradiesgarten gibt mit Olivenbäumen. Also das ist ein wunderbarer Platz, um Picknick zu machen und um dann den Weg zurück anzutreten.
Du hast ja eingangs die Wadis erwähnt. Erreiche ich die auch über landschaftlich interessante Routen?
Ja, ich würde sagen, also alle Routen durch das Gebirge, durch das Hajar-Gebirge sind wirklich spektakulär. Eines der interessantesten Straßen ist die Fahrt durch das Wadi Bani Af. Die ist unbefestigt, das heißt, man kann tatsächlich nur mit einem Allrad entlangfahren. Ist manchmal recht steil, aber eigentlich nie so, dass sich Höhenangst einstellt. Es ist immer genug Platz zum Abhang. Und dort hat man wirklich einen spektakulären Blick auf die bizarre Felslandschaft. Man sieht wirklich, was für ein majestätisches Gebirge das Hajar-Gebirge eigentlich ist. Wenn man durchs Wadi Bani Af fährt, kommt man zum Beispiel auch an der Schlangenschlucht vorbei. Man muss da jetzt aber keine Angst haben. Die heißt nämlich nicht deswegen so, weil dort Schlangen unterwegs sind, sondern weil sich diese Schlucht so sehr schlängelt. Ja, und Höhepunkt dieser Fahrt ist eigentlich die Passhöhe Chofet al-Alamein. Ja, da ist man dann ganz oben und sieht auf der einen Seite das wunderbare Wadi Bani Af und auf der anderen Seite die Weite der Wüste mit der Oase Alhambra.
Und diese Menschen, die dort leben, die leben wahrscheinlich in ganz anderen Siedlungen, wenn man sie zum Beispiel mit der Hauptstadt Maskat vergleicht.
Auf jeden Fall. Also die sind sehr versteckt. Die kleben wirklich wie Adlerhorste am Felsen. Also eigentlich kann man so sagen, ein Dorf ist eine Familie in den Bergen. Das heißt, es ist sehr eng, kleine Gassen und manchmal sieht man Frauen quasi durch die Gassen huschen. Die Fenster sind sehr klein, schon um die Hitze abzuhalten und auch im Winter die Kälte. Mit Autos kann man da gar nicht reinfahren.
Gibt es denn auch Beispiele für solche ursprünglichen Lehmziegeldörfer, die du empfehlen würdest zu besuchen?
In Oman gibt es tatsächlich noch eine ganze Reihe von ursprünglichen Lehmziegeldörfern und es lohnt sich auf jeden Fall, die zu besuchen. Eines der schönsten und bekanntesten ist Misfat al-Abrin. Man sagt, das sei das Lieblingsdorf von dem inzwischen verstorbenen Sultan Qaboos gewesen, wegen seiner Schönheit und seiner wunderbaren Lage. Es liegt etwas oberhalb von Alhambra. Man fährt auf einer Asphaltstraße hinauf, lässt dann das Auto auf dem Parkplatz stehen, denn die Gassen sind so schön, mal, dass man tatsächlich nur zu Fuß hindurchgehen kann. Und dort spürt man also in den engen Gassen mit den Lehmziegelhäusern und den kleinen Fenstern auf den verzierten Türen, kann man gut erspüren, wie das Leben, das ursprüngliche Leben in Oman war. Hinter dem Dorf finden sich Palmengärten, die durch die alten Bewässerungsanlagen bewässert sind. Dort kann man entlanglaufen und ja, die wunderbare Atmosphäre genießen. Misfa ist ein wenig touristisch inzwischen. Dort sind viele ausländische Gäste, aber auch Omani. Schon allein deswegen, weil das immer als Lieblingsdorf des Sultan galt. Wer jetzt ganz authentisch ein Dorf erleben möchte, kann zum Beispiel nach Wakan fahren, ein kleines Dorf auf großer Höhe, das dort am Felsen klebt. Das ist auch schon deswegen ein Besuch wert, weil es dort ein ganz zauberhaftes kleines Hotel gibt, das Sama Wakan Heritage Hotel mit nur 9 kleinen Räumen, die im typisch omanischen Stil eingerichtet sind und einer traumhaften Terrasse fürs Frühstück oder auch für einen Kaffee zwischendurch mit einen herrlichen Blick ins Tal. Und Wakan ist wirklich ansonsten völlig untouristisch. Wenn man in dem Hotel übernachtet, morgens aufwacht, hört man die Hähne krähen und die Esel durchs Dorf trampeln. Und man kann da ein bisschen umherstreifen und sieht wirklich, wie die alten omanischen Dörfer gestaltet waren.
Das heißt, wenn ich in Kontakt mit der Bevölkerung kommen will, dann muss ich diese Dörfer zu Fuß besuchen. Geht das überhaupt?
Das kann man schon. Also letztlich heißt es immer zu fragen. Man kann die Einheimischen immer fragen. Die sind sehr offen und freuen sich, wenn man sich interessiert. Eine Besonderheit dort ist zum Beispiel, dass auf dem Al-Aqsa-Gebirge Rosen angepflanzt werden, auf den Terrassen, also das ist alles terrassiert. Damazena-Rosen, das sind so pinkfarbene, wunderbar duftende. Die werden dann in der Saison geerntet, noch weit vor Sonnenaufgang. Wenn der Tau auf ihnen glitzert, dann zieht eigentlich die ganze Familie in die Rosengärten und sammelt die Blüten in Bastkörben oder auch in Tüchern, bringt sie dann in die Dörfer zurück. Und dort gibt es die sogenannten Rosenbauer. Das sind heutzutage meist ältere Herren. Die destillieren dann aus den Rosenblüten das Rosenwasser. Meistens ist es drin, um die Hitze auch zu erhalten, in für uns fast Verschlägen. Dort wird dann auf offenem Feuer werden die Rosenblüten quasi gekocht und das Rosenwasser destilliert.
Gibt es außer den Rosen denn noch weitere Produkte, die die Bauern in diesen Dörfern anbauen?
Ja, auf jeden Fall. Rosen sind nur eine Besonderheit. Ansonsten ist die Bergregion im Oman vor allem bekannt für Früchteanbau wie Datteln, Granatäpfel, Aprikosen, Walnüsse, Mangos und vieles, vieles mehr. Es ist wirklich eine Art Garten Eden dort oben. Ganz besonders schön kann man das in dem Örtchen Wakan sehen. Dort ist hinter dem Ort geht's den Berg hinauf. Da ist alles terrassiert. Da kann man in einem kleinen Wanderweg, das sind etwa 700 Stufen, hinauflaufen und läuft an den terrassierten Gärten entlang, immer an den Bewässerungskanälen und sieht die ganze Vielfalt des Obst- und Gemüseanbaus. Eine Touristenattraktion dort ist die Aprikosenblüte im Februar, März und die Erntezeit dauert dann ungefähr von April 2 Wochen. Also Wakan, würde ich sagen, ist ein wunderbarer Ort, um sich diese Vielfalt an Obstanbau im Oman anzugucken.
Man ist also in den Bergen ganz nah dran am Alltag der Bevölkerung. Es ist wahrscheinlich dann am besten, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Kann man denn in Oman wandern, so wie bei uns in Mitteleuropa?
Ich war zu Fuß unterwegs. Also eigentlich ist das Wandern wie bei uns, bloß die Landschaft ist natürlich total anders. Also es bietet sich schon an, dann seine Wanderschuhe umzuschnallen. Es sind kleine Pfade überall angelegt. Man kann es alleine machen, aber es ist natürlich immer sinnvoll, das auch mit einem Führer zu machen, der einen auch an besondere Orte führt, auch vielleicht an Dörfern vorbei. Und oft führt das entlang der Bewässerungsanlagen, denn die Gärten im Jabal al-Aqsa können nur deswegen blühen, weil dort eine Bewässerungsanlage ist, eine Jahrhunderte alte. Also das sind so schmale Kanäle. Oberhalb der Kanäle wird das Wasser in Pools, das Regenwasser, gesammelt und dann werden diese Kanäle quasi aufgemacht. Und da gibt es so einen Wasserwart, der das Wasser zu den einzelnen Gärten leitet.
Sind in Oman dann auch solche Outdoor-Aktivitäten wie Canyoning oder Klettern möglich?
Oman ist bekannt für viele Outdoor-Aktivitäten neben dem Wandern, über das wir schon gesprochen haben, zum Beispiel Canyoning oder Klettern. Also für Canyoning zum Beispiel ist ganz bekannt die Tour durch die Schlangenschlucht. Der Ablauf ist immer ein wenig anders, je nachdem wie das Wasser gerade dort vorhanden ist oder eben nicht. Also das kann sein, dass man mal durch kleine Pools schwimmen muss. Manchmal klettert man aber auch von Stein zu Stein oder muss sich abseilen. Also das ist ein großes Abenteuer, was eigentlich, je länger man unterwegs ist, umso mehr Spaß macht es. Man ist dann natürlich hervorragend begleitet von Guides, ist ausgerüstet mit Klettergurt und einem Helm und wandert, springt und schwimmt durch diese schmale Schlucht. Die Berge rechts und links ragen bis zu 200 Metern auf. Oben sieht man einen Streifen blauen Himmels. Also das ist ein sehr schönes Erlebnis. Ein anderes Erlebnis ist die Via Ferrata, zum Beispiel auf dem Jabal al-Aqsa, die von dem Hotel, von dem Anantara Hotel losgeht. Auch dort sind also beste Experten unterwegs und man wird ausgerüstet mit Klettergurt und allem, was dazugehört und hangelt sich dann an der Steilwand entlang. Also die Tour ist geeignet für Anfänger und für Kletterer, die mittelschwere Touren machen und ist eigentlich ein wenig aufregend, aber auf jeden Fall ein wunderbares Erlebnis und dieses Gefühl, draußen zu sein und in und am Berg im Oman unterwegs zu sein.
Zu Fuß unterwegs zu sein, also ein sehr intensives Erlebnis, um Oman kennenzulernen.
Auf jeden Fall. Also vor allem hat man dann den Kontakt zu den Einheimischen, die sich sehr freuen, wenn Leute unterwegs sind. Also ich würde auch sagen, die Omani selber sind tatsächlich auch so ein modern, würde man sagen, Outdoor-Volk. Die lieben es, draußen zu sein.
Outdoor ist ein Stichwort für mich. Ist es denn auch möglich, in den Bergen unter freiem Himmel zu übernachten, also auch zu campen?
Man kann auf jeden Fall campen. Das Campen ist eine Besonderheit im Oman, weil ja das wirklich Besondere ist, dass es eigentlich gar keine Campingplätze gibt, sondern man kann frei campen. Das heißt, jeder kann mit seinem Wagen, Allradwagen meistens, oft mit Dachzelt, unterwegs sein und kann einfach wirklich anhalten, wo er möchte, in den Bergen, am Strand, am Rand der Wadis, wo immer er möchte. Es ist erlaubt und wird auch gern gesehen.
Ist bestimmt ein tolles Erlebnis, in Oman die Nacht unter sternklarem Himmel zu verbringen oder dann am nächsten Morgen den Sonnenaufgang zu beobachten. Meinst du denn, dass man das alles selbst mit dem eigenen Wagen machen kann, beziehungsweise mit dem gemieteten Wagen?
Also eigentlich ist der Oman durch Asphaltstraßen gut erschlossen, aber an die besonderen Orte kommt man dann wirklich nur über unbefestigte Straßen. Das heißt, man kann entweder mit einem Guide fahren oder man mietet sich selber ein Allradfahrzeug mit oder ohne Dachzelt und macht sich dann einfach auf den Weg.
Es gibt jetzt aber noch ein weiteres Gebirge in Oman, nämlich das Gebirge von Dhofar. Wie unterscheidet sich das jetzt vom Hadjar-Gebirge?
Also vor allem ist es viel niedriger, es ist nur bis 1500 Meter hoch und das Gebirge an sich ist gar nicht das Interessante, sondern das Phänomen, was es verursacht. Und zwar, viele wissen das nicht, alle denken, Oman ist ein reines Wüstenland, aber in dieser Region, das ist im Südwesten, sie nennt sich Dhofar-Region, gibt es eine Besonderheit und zwar in unserem Sommer regnet es dort von Juni bis September. Und zwar sind das die Monsunregen, die aus Indien kommen. Dieses Dhofar mit der Hauptstadt Salalah ragt halt so ein wenig nach unten raus. Und dort ziehen dann die Monsunwinde mit den Regenwolken vorbei. Und das etwa 40 bis 50 Kilometer landeinwärts liegende Gebirge, die Gebirge von Dhofar, stoppen dann diese Wolken. Und dann regnen sich diese Wolken dort in dieser Region ab. Also ungefähr in einer Tiefe von 40 bis 50 Kilometern und auf einer Länge von 250 Kilometern.
Durch die Feuchtigkeit ist dann ja wahrscheinlich auch eine Pflanzen- und Tierwelt dort entstanden und zu erleben, die man eigentlich so in Oman gar nicht erwartet.
Ja, vor allem die Pflanzenwelt ist natürlich anders. Wenn man in dieser Zeit dort ist, dann kommt man aus dem Staunen nicht raus. Man denkt, man ist in den Tropen. Es nieselt auch die ganze Zeit, wobei der Niesel so fein ist, also anders als unser Niesel, dass man da auch 10 Minuten durch den quasi Regen laufen kann, ohne dass man wirklich nass wird. Und dadurch wächst natürlich da alles üppig in Hülle und Fülle. Auch die Tierwelt ist dort natürlich dann angepasst. Zum Beispiel gibt es an den Berghängen der Dhofar-Berge, wo Leoparden, also nicht so arg viele, 150 sollen es wohl sein. Also man kann jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass man die sieht, aber sie sind dort tatsächlich unterwegs. Vogelwelt gibt es natürlich. Man sieht Kamele und Ziegen, obwohl man die auch im ganzen Oman sieht. Und die Bewohner des Omans, also dort gibt es ein altes Nomadenvolk, die Jebali, die haben schon traditionell immer ihre Ziegen dann in diese Berghänge geführt, weil es da eben genug zu essen gab. Und so ein kleiner Funfact vielleicht, die Kamele dürfen aber nicht, weil die rutschen nämlich auf dem lehmigen Boden aus. Also die müssen entweder dann an der Küste bleiben oder sie werden noch weiter auf die Berge, dort der höchste Berg, der Jabal Samhan, getrieben. Und dort ist dann wie eine Abbruchkante plötzlich der Regen vorbei. Also wenn man dort oben steht, blickt man in Richtung Küste und sieht die Wolken wie so eine Suppe in der Schüssel. Und hinter einem ist die Wüste, also die Rub al-Khali, das leere Viertel, das dann nach Saudi-Arabien übergeht.
Also zwei ganz unterschiedliche Regionen in Oman. Jutta, zum Schluss, was wäre dein Tipp? Wie kann ich am besten diese Gebirge in Oman erleben?
Also mein Tipp wäre auf jeden Fall einmal tatsächlich zu wandern, zu tracken, dann trifft man auf die Leute und der eigentliche Tipp ist, die Leute immer ansprechen. Sie sind total interessiert, sie sind eben nicht aufdringlich, sie würden einen nicht selber fragen, aber man kann mit offenem Blick dort lang gehen und einfach irgendwas fragen, nach den Obstgärten, nach dem Wetter. Und dann passiert es einem ganz schnell, dass man in ein Gespräch verwickelt wird. Oder mir ist es auch so gegangen, ich bin in einem Wadi gewandert. Es war sehr heiß in diesem Fall. Und dort kamen ständig Omanis mit ihren Autos vorbei und hielten an, weil sie dachten, sie müssten mir helfen und reichten mir Wasserflaschen raus, reichten mir Säckchen mit Essen raus und wollten mir irgendwie helfen. Ich wollte gar keine Hilfe. Aber sie sind so, so offen. Man muss nur die Gelegenheit suchen. Also quasi auch mal raus aus dem Auto und einfach mit offenem Blick durchs Land gehen.
Ja, Jutta, in diesem Sinne vielen Dank für die Gelegenheit, dass du uns einen Einblick von deinen Eindrücken von den Gebirgen des Omans gegeben hast.
Dankeschön.
Das war Reisejournalistin Jutta Lemke mit ihren Eindrücken und Erlebnissen ihrer Reisen durch die Gebirge von Oman. Noch mehr Informationen und Geschichten aus dem Sultanat gibt's auch in den weiteren Episoden des Oman Reisepodcasts.
Oman, der Reisepodcast. Mehr Informationen zur facettenreichen Destination Oman unter experienceoman.com.